Ich grüße jeden ganz herzlich diesem Abend. Wir haben ja jetzt auch genau uns damit beschäftigt, beim Singen mit dem Namen Jesus. Wir wissen, wie wichtig das ist, gerade wenn wir als Menschen aus diesem Leben gehen in die Ewigkeit, dann wird das auf einmal das einzig Tragende, das, was wirklich hält und trägt. Und das auch alles nicht ohne Kampf. Und so wird uns auch heute das Bibelwort dazu eine Anleitung geben, eine Anweisung geben. Wir werden weiterlesen, dafür wollen wir auch beten, im Kapitel 3 von Vers 7. Wenn wir das kurz in Erinnerung rufen, wir haben mit der Warnung abgeschlossen letzte Mal, dass Christus ist der Sohn über das Haus Gottes und das Haus Gottes sind wir, wenn wir die Zuversicht und den Ruhm unserer Hoffnung bis ans Ende festhalten. Und wir sprachen und hörten von dem Bekenntnis, das die Apostel gegeben haben. Und was sagen Sie in diesem Text, wenn wir uns das noch erinnern, über Jesus bekannt? Was haben Sie, wie haben Sie Jesus erkannt? Wir haben ja einiges dann zusammengetragen, was wir in Jesus bekennen, wer ist er für uns? Aber hier hatten wir zwei Begriffe, zwei Dienste von Jesus. Wir bekennen den Apostel und Hohepriester. Ja, so mit einem sehr weiten Feld des Dienstes. Das war für mich sehr ermutigend, liebe Brüder und Schwestern, das will ich nochmal, dass wir das immer wieder uns neu auffrischen lassen. Der apostolische Dienst von Jesus ist das, dass er der Herr ist und er ist von Gott gesandt, uns was zu sagen. Und es ist wichtig, dass wir das dann auch tun. Das ist seine Autorität, er ist der Gesandte Gottes. Und doch werden wir würden nicht ankommen, wenn wir nicht den Hohepriester auch noch hätten. Und so lasst das beides in unserem Leben wirken, liebe Geschwister. Dass wir wissen, wir haben einen Hohepriester, der für uns eintretet, für Gott. Wir kämpfen nicht mit eigener Kraft. Und welchen Dienst werden wir jetzt ausschließen? Keinen. Wir sollen das beides tun. Wir wollen an den Apostel oder den Gesandten Gottes denken, den wir gehorchen wollen, der der Herr ist, aber auch der, der für uns den Priesterdienst macht. Er vertretet oder tretet bei Gott auf für uns, für die Sünden der Menschheit. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Liebe Geschwister, wenn wir nichts haben, wenn wir uns das noch erinnern, was der Spurgeon sagte, was seine letzten Tage, Stunden seines Lebens. Das ist zu wenig vielleicht zum Predigen, aber zum Sterben brauche ich nicht mehr. Er starb für mich. Das ist der Priesterdienst Gottes, Jesu. Und das wollen wir einfach dankbar annehmen und uns heute auch weiter in diese Gedanken reinversetzen. Und wir werden heute ernste Warnungen hören, die stärker so gar nicht auf anderen Stellen ausgesprochen werden, aber die werden noch auf anderen Stellen der Bibel ausgesprochen. Aber das sind die ernste Warnungen, die werden wir heute zusammen lesen in diesem Abschnitt vom Vers 7 bis 19. Und das wollen wir jetzt auch beten für Geschwister. Und da bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus, du bist unser Herr, auch unser Erlöser. Und einen Tag brauchen wir mehr Worte der Weisung von dir, das andere Mal Worte des Trostes und der Stärkung. Auch hier in dem Raum, wo wir jetzt sind, zusammen, um dein Wort versammelt, hast du deinem Wort die Autorität, die Kraft geschenkt, die Wahrheit, sich als Wahrheit zu nennen. Wir bekennen das als deine Wahrheit. Und wir bitten unser Herr, dass es unser Herzen füllt mit deiner Wahrheit. Dass dem Feind es nicht gelingt, unsere Gedanken durcheinander zu bringen. Dass wir Spreu von Weizen nicht mehr unterscheiden. Und so stehen wir vor dir und bitten für den Abend, weil wir unseren Lebensweg noch vor uns haben oder mittendrin sind oder vielleicht auch abschließend davor stehen. Und wir brauchen dich, Jesus. Und so ist das unsere große Zuversicht, dass wir nicht in die Finsternis gehen, in die Dunkelheit, sondern zu dir ins Licht. Amen. Ja, das ist jetzt unser Abschnitt und wir haben auch die Übersetzung, die Schlachter 2000 vor uns. So, wenn wir das jetzt in der eigenen Bibel lesen, da wird der Sinn der gleiche sein, vielleicht der Wortlaut oder Satzbau unterschiedlich. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihren Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Solange gesagt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Wir nehmen jetzt mal diese zwei Verse, so hatten wir letztes Mal das abgeschlossen mit dieser Warnung. Und wir haben im Vers 14 die gleiche Warnung noch einmal. Und das sollten wir jetzt mal zusammenstellen und sehen, was steht dazwischen. Was ist dazwischen gesagt? Einmal heißt es, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Sein Haus sind wir. Und dann kommt das, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende festbehalten. Und Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. So, und hier haben wir den gleichen Gedanken, und der kommt in Vers 1, Kapitel 4 noch einmal vor. Also hier wird einmal so eine doppelte Bestätigung, eine dreifache Bestätigung gebraucht. Und wenn wir jetzt die Texte dazwischen nehmen, dann beginnt das mit Vers 7 und dann heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht. Und dann kommt dieser ganze Einschub mit dem, was wir gelesen haben, mit dem Beispiel aus der Wüstenwanderung. Und dieses darum, das müssen wir jetzt einordnen. Dass wir sagen, auf worauf bezieht sich dieses darum? Deshalb. Warum ist es so wichtig, das, was der Heilige Geist spricht, von dem sich nicht verhärteten Herzen, warum ist das so wichtig? Ich glaube, wir können das auf diese Warnung beziehen, weil das bis zum Ende Festhalten die Bedingung ist. Deswegen ist das so wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören. Also die Bedingung ist, bis zum Ende die Zuversicht und Hoffnung nicht aufzugeben. Und weil das so eine große Bedingung ist, deshalb oder darum ist das wichtig zu hören, was der Heilige Geist spricht. Und hier haben wir noch einmal, so wie in dem Hebräerbrief sich das auch noch mal weiter bestätigen wird, eine für uns grundlegende Wahrheit, die hier jetzt nur indirekt erwähnt ist, aber ich will die einmal betonen, liebe Geschwister, dass wir hier noch einmal sehen, dass das Wort Gottes und was der Heilige Geist ist und was er sagt und was das Wort Gottes ist, das ist eins. Etliche Mal wird das vertauscht. Dann nimmt man das Wort aus dem Korintherbrief, wo gesagt ist, der Buchstabe, der tötet und der Geist macht lebendig. Und dann wird das irrtümlicherweise verstanden, als ob das Wort Gottes Buchstabe ist und der Geist Gottes, das ist noch was anderes. Aber das ist da nicht, wirklich nicht gemeint. Gemeint ist nicht, dass das Wort Gottes Buchstabe ist. Hier sehen wir das. Das Wort Gottes ist Geist. Buchstabe ist das Gesetz als Heilsweg, als Heilsverständnis. Und deswegen sollten wir da in diesem Buchstabe nicht das geschriebene Wort verstehen, sondern in dem Text im Korintherbrief ist gemeint, wer nach dem Gesetz die Rettung erlangen möchte, der wird den Tod erlangen, mehr nicht, weil das geht nicht. Weil das Gesetz bringt uns nicht das Leben. Aber das Wort Gottes ist nicht Buchstabe, das ist lebendiger Geist. Und deswegen ist das hier jetzt nicht so das große Thema. Aber ich wollte das hier einfach einmal erwähnen, damit wir hier nicht auf einmal verführt werden, weil ich kenne diesen Text als einen sehr verbreiteten Text, wo man das dann versucht so gegenüberzustellen und sagt, man muss sich einfach vom Geist leiten lassen und spielt das so zum Teil gegen das Wort Gottes aus. Aber das ist eine Einheit. Der Heilige Geist, und das sagt uns auch das Buch, die Offenbarung, und hier im Hebräerbrief wird das noch mehrmals betont werden. Hier sehen wir, dass die wichtigste Grundlage, und hier sollten wir uns jetzt mal die Gedanken machen, was ist die eigentliche Problematik bei uns Menschen? Und das sehen wir in diesem Wort. Gott erspart seinem Volk, dass er ja mit einer starken Hand aus Ägypten führt, mit übernatürlichen Wundern. Er erspart ihm auf dem Weg nicht die Hindernisse und uns auch nicht. Und sie werden schon herausgefordert, weil das, was da unterwegs geschieht, den Text werden wir gleich nochmal lesen, das sind schon Lebensumstände, die es für das Volk so erschweren, dass sie immer wieder von Ägypten sprechen, von dem sie geben die Hoffnung aus und so wie das auf und so wie das hier steht, lassen sie ihr Herz verbittern. Es verhärtet sich, es ist ein böses Herz, haben wir im Vers 12 gelesen. Und das Herz wird betrogen durch die Sünde. Und deswegen ist ja das auch für uns wieder als tiefdenkende Menschen oft, da wollen wir das auseinander irgendwie teilen, wo ist das Herz und wo ist unser Verstand. Und es ist wahrscheinlich so schwierig für uns Menschen, aber das Herz ist immer etwas, wenn das angesprochen wird, liebe Brüder und Schwestern, dann sind wir ganz gemeint, der ganze Mensch. Und so wie jemand sagt, wenn du mal wissen willst, wie der Mensch wirklich denkt und was er wirklich ist, da musst du ihn zu Hause erleben. Und deswegen ist das so, warum? Warum ist das, kann das sein, dass wir irgendwo anders sind? Dass wir einmal so sind und einmal so sind und da so sind und da so sind. Weil wir gerade so komplex sind. Wir denken ja nicht nur, wir haben ja nicht nur einen Verstand. Wir nehmen das irgendwie mit unserem ganzen Wesen wahr. Und das ganze Wesen, unser Herz, wird hier sehr stark angesprochen. Das wird hier sehr stark als die eigentliche Stelle angesprochen, dass unser Menschsein ausmacht. Und weil das so ist, dass auch auf uns und auf unserem Lebensweg, Geschwister, die Hindernisse nicht weggenommen werden, kommen wir in Anfechtung, kommen wir in Versuchung, kommen wir genau dahin, dass unser Herz verhärtet werden kann, verbittert werden kann, und wir kennen uns diese Eigenschaften mal kurz erläutern. Vielleicht ergänzen wir die noch, dass wir sagen, ja, das verstehe ich noch ein bisschen anders, würde ich noch ein bisschen anders ausdrücken oder vertiefen wollen. Dieses verhärtete Herz ist in Vers 8, Vers 13, 15 und in Vers 7, Kapitel 4 angesprochen. Und da wird das Herz zugeschlossen für die Liebe Gottes aber auch für die Warnung Gottes. Und irgendwo kennen wir das doch, schon von früher. Ja, schon im Alten Testament, noch vor dem Gesetz, da sagt Gott von dem Menschenherzen, es ist ein trotziges und gleichzeitig ein verzagtes Ding. Und so, glaube ich, können wir das hier auch erkennen. Das ist so, es ist beides. Es ist nicht nur, dass es sich den Trost nicht annimmt. Es nimmt auch die Warnungen Gottes nicht an, wenn das erst verhärtet ist. Erbitterung haben wir da gelesen, wie es geschah in der Erbitterung. Dann sagen wir Menschen in unserer Bitterkeit, die wir dann angesammelt haben, viele ungereimte Dinge. Und wir schreiben ihm die zu. Und sich das mal so von einem Bruder, ich kann Situationen verstehen. Geschwister, wir kommen in extremen Situationen oft zu einem Erlebnis, das kann uns so ergehen. Es muss aber nicht so bleiben. Und das ist hier wichtig. Ich habe das so stark in Erinnerung, als der eine Bruder mal so viel solche Dinge erwähnte gegen Gott. Er ist nicht allmächtig, wenn er das wäre, dann würde er und so. So ging das, da eins nach dem anderen. Dann sagte ich ihm, eigentlich reden ungläubige Menschen genau das, was du. Die sagen auch nichts anderes. Genau das. Das ist die Grundlage vom Atheismus, das, was du hier jetzt gesagt hast. So ist das Fundament vom Atheismus, von den Menschen, die Gott bekämpfen wollen, die das aktiv versuchen zu tun. Und in die Lage können wir kommen, denn darum geht es in dieser Warnung. Diese Erbitterung im Herzen, die ist möglich, sonst wäre diese Warnung nicht. Und unser Leben läuft nicht immer glatt. Da haben wir schon und sehen selber schon Wege, wie Gott es machen konnte. Und wir sagen ihm das auch und bitten auch darum, tut das nicht. Und dann ist die Gefahr, dass diese Bitterkeit das Herz füllt. Weil es nicht so kommt, wie wir das schon selber einen Weg sehen, so wäre es doch möglich, dass Gott es so machen konnte. Bei der Versuchung haben wir da gelesen. Wir werden diese Stellen ja nochmal lesen, um die genauer zu betrachten. Aber was kann das sein? Hier ist, wie es hier auch im Text steht, nicht so sehr die Versuchung, die wir erleben, sondern wir versuchen Gott mit unserem Verhalten. Das ist hier gemeint. Und diese Grenze ist wahrscheinlich für uns auch nicht immer so einfach zu erkennen. Als Jesus mal versucht wurde, da wurde er damit versucht, dass er Gott versuchen sollte. Ja, spring hier runter, es steht auch geschrieben, du wirst getragen werden. So sollte er Gott versuchen und er sagt, nein, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Ja, was sind das für Haltungen? Wie oft können wir in solche Lebensumstände reinkommen? Ich glaube, auf unserem Lebensweg gibt es diese Stellen, wo wir das in Gefahr stehen, genauso zu handeln. in der Verwirrung. In Vers 10. Wenn wir Gott nicht wirklich kennen und aus dieser Teilerkenntnis an ihn Anschuldigungen dranbringen, wir sind dann verwirrt. Wir meinen und gründen uns vielleicht auf ein Bibelwort, so wie auch der Satan das getan hat bei der Versuchung Jesu. Er nahm ja auch ein Bibelwort. Aber die Anwendung dieses Wortes und die Bedeutung dieses Wortes, die sehen wir doch, die ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen und was wir darunter verstehen und meinen. Und dann können wir schon in eine Verwirrung kommen. Ungehorsam und Unglaube. Vers 18, 4, 2. Aus mangelndem Vertrauen zu Gott weigern wir uns, seine Gebote zu erfüllen. So verstocket eure Herzen nicht. Jetzt wollen wir diesen Text mal genauer betrachten. Von welche Beispiele geht der Apostel hier aus, als er diese Warnung an die neutestamentliche Gemeinde, an die Gläubigen gerichtet hat. Ja, diese Warnung, die wird lebendig in dem Beispiel, in dem alttestamentlichen Beispiel. Deswegen ist das jetzt natürlich für alle leichter zu verstehen, wer schon öfter mal diese Stellen gelesen hat und die uns auch bekannt sind, wem die Wüstenwanderung von dem Volk Israel bekannt ist aus der Bibel, der wird natürlich diese Gedankengänge von dem Apostel Paulus, dem wir annehmen, dass er diesen Brief geschrieben hat, besser verstehen können. Aber ich will das auch voraussetzen, dass nicht alle das so genau wissen. Deswegen, wem das eine Wiederholung ist, dann bleibt es uns besser sitzen. Aber wir werden schon in das eigentliche Ereignis, von dem hier darauf hier Bezug genommen wird, darauf wollen wir uns jetzt mal Gedanken machen. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. So wird dieses Beispiel, diese Warnung hier lebendig in der alttestamentlichen Geschichte. Und hier werden wahrscheinlich zwei Ereignisse erwähnt. Einmal das, was hier mit Auflehnung und Versuchung gemeint ist, dass hier wahrscheinlich da hilft uns der Psalm 95. Wenn wir das in dem Psalm lesen, da werden diese Begriffe Auflehnung und Versuchung mit zwei Worten beschrieben, Massa und Meriba. Das waren Ortschaften. Ortschaften bei der Wüstenwanderung aus Ägypten nach Kanaan, an denen ganz bestimmte Ereignisse passierten. Und da ist die Auflehnung, das, was wir da lesen, einmal in 2. Mose 17, ist ein Ereignis. Und das zweite ist in 4. Mose. Da liegen fast 40 Jahre Zeit zwischen diesen Ereignissen. Aber es war ja auch so, wir müssen das so uns auch vorstellen, so beschreibt uns das die Bibel, dass diese Wüstenwanderung nicht so war, dass die Wüste so lang war, sondern sie gingen da immer im Kreis. Das war immer, die kamen wieder auf die gleiche Stelle. Die wanderten immer wieder weiter, bis diese 40 Jahre um waren, dass die Generation verstarb, von der Gott gesprochen hat, dass er zornig über sie ist und sie nicht in das verheißene Land eingehen werden. Und als das vorbei war, dann war das auch kein leichter Weg. Die müssen ja genauso sich wieder das Land erkämpfen. Aber dann gab Gott den Weg frei, dann dürften sie gehen. Und diese Ortschaften und Psalm 95, der beschreibt das. Und das ist jetzt eine Hilfe für uns, einfach das in dem Psalm zu lesen, damit wir durch den Psalm genauer diese Ereignisse auch feststellen und verstehen können. Psalm 95, darauf bezieht sich jetzt unser Wort. So wie er sagt, der Heilige Geist hat ja dieses Wort schon einmal genutzt. Und wir lesen da Folgendes. Der Psalm 95 beginnt übrigens mit einem Ruf, Gott zu anbeten. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Und so geht das weiter. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Wie jauchzt man ihm zu, wenn man sich sehr freut? Und der Psalm geht so weiter. Und dann auf einmal steht hier in Vers 7, denn er ist unser Gott. Damit wird dieser ganze Anbetung und Zujubeln begründet. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Und dann kommt dieses Wort. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Und ihr erinnert an diese Wüstengeschichte. Wir sehen, liebe Geschwister, wie auf einmal diese Warnung, dass sich jetzt hier nicht etwas wiederholt, in einem Zusammenhang steht, wo das Volk aufgefordert wird, sie sollen Gott loben. Und hier will ich uns einfach Mut machen, das schon in kleineren Schritten zu überwinden, Geschwister. Ich bin immer so fasziniert, wirklich sehr, sehr erstaunt über das Wort Gottes. Es hat mir mal so viel geholfen, dass ich wusste, ich bin traurig und ich darf es. Ich muss mich nicht verstellen und nicht tun, als ob ich jetzt sehr glücklich bin. Das fand ich sehr lebensnah und echt, dass die Bibel das uns so erlaubt. Andererseits merke ich aber, das hat alles seine Grenzen. Wenn wir uns zu sehr auf unsere Gefühle ausrichten und sagen, jetzt bin ich traurig, dann bin ich eben traurig. Dann finde ich doch, dass die Bibel uns doch etliche Mal zuruft, das zu überwinden. So wie hier. Er fragt hier das Volk gar nicht, wie es dir zumute. Und sagt, schau nicht auf deine Lebensumstände. Überwinde das und lobe Gott. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Darum geht das. Nicht, ich habe ein gutes Erlebnis, jetzt bin ich fröhlich und jetzt lobe ich Gott. Dann habe ich ein trauriges Erlebnis, dann geht's gar nicht. Ich verstehe das, so sind wir Menschen und so ist uns auch zumute. Aber ich glaube, genau um das zu üben, in kleinen Schritten, sollen wir mal sagen, mir ist da nicht zumute. Aber hier ist einfach im Worte Gottes eine Warnung ausgesprochen und sagt, er ist doch unser Gott. Und er bleibt es doch auch, ob ich jetzt ein gutes Erlebnis habe oder nicht so gutes. Ich will einfach mal mich daran üben, jetzt ihm Danke zu sagen. Ich weiß, viele tun das, die üben das so. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Erfahrungen für uns. Denn hier in diesem Psalm wird das genauso angewandt. Da wird an diese Geschichte in der Wüste erinnert und gesagt, damals haben die Kinder Israel Gott genau das verweigert. Sie haben ihn nicht vertraut. Sie haben ihm, ja, das vorgeworfen. Jetzt sind wir hier und jetzt ist hier bitteres Wasser. Das Wasser. Das Wasser ist hier bitter. Und in Ägypten, da hatten wir doch, und dann geht das los. Ja, konnte Gott da nicht vorsorgen und vorher schon gutes Wasser bringen, weil er hat es ja später doch gegeben. Klar. Aber Geschwister, wie wird unser Herz offenbart, wenn das nicht Schwierigkeiten gibt im Leben? Das ist mir die letzte Zeit so wichtig geworden. Ich weiß, das ist nicht gerecht verteilt. Einige Menschen haben viel Leid im Leben, die anderen viel weniger. Und wenn man das noch so persönlich nimmt, warum trifft mich das, dann hat man viele Fragen, das weiß ich auch. Aber eins ist mir sehr klar geworden. Geschwister, würden wir nicht Hunger haben und Durst, hätten wir nicht Krankheiten auf dieser Welt und Tod, kein Mensch von uns würde nach Gott fragen. Wir würden das einfach nicht tun. Aber diese Vergänglichkeit, und wenn es dann auch beim anderen ist, aber die erinnert uns doch daran. Und deswegen ist das auch eine gute geistliche Erfahrung, uns nicht so sehr nur von den Lebensumständen führen zu lassen, sondern von unserem Gott, der immer der Anbetung würdig ist. Und wenn ich das etliche Mal nicht schaffe, dann vertraue ich auch darauf, dass ich jetzt schweigen darf. So wie Jakobus sagt, bist du fröhlich, dann singe Psalmen. Leidest du, dann bete. Aber wenn das erst in ein Murren umgeht, in eine Verhärtung des Herzens, dann sagt er hier weiter genau diese Worte. So verstocket eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor an meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ich finde, das ist so ein reicher Text. Ich glaube, wir werden dem nicht erschöpfen in einem Abend. Eigentlich wollte ich bis Vers 19 das durchgehen. Aber das merke ich schon, das überwältigt mich einfach. Denn wir müssen ja hier noch eine Sache klarstellen. Und das wird ja Kapitel 4 uns verdeutlichen. Dass der Gedankengang ist ja Jesus. Wer ist Jesus? Die Hebräer zweifeln daran. Von den Lebensumständen her. Sie hatten so herrliche Religion. Sie hatten so einen herrlichen Tempel. Und der funktionierte ja noch zu dieser Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde. Und jetzt erleben sie Verfolgung. Jetzt werden ihnen die Güter weggenommen. Und dann erinnert der Apostel sich an diesen Psalm und sagt, wenn David So sagt er das da. Schon damals, in Kapitel 4 ist das gesagt, dass David diesen Psalm geschrieben hat. Wenn David schon damals diese Worte genutzt hat, um das Volk zu ermutigen, in allen Lebensumständen sich daran zu üben, Gott anzubeten. Nicht nur, wenn ihnen das gut geht. Dann nutzt er dieses Wort und sagt, und jetzt, liebe neutestamentliche Gemeinde, liebe Christen, genau das kann uns passieren. Wir sollen doch und wir wollen doch diese Zuversicht und Hoffnung, wir wollen die doch festhalten. Und dann erinnert ihr an das, was damals geschah. Und zweimal, wie gesagt, gab es da das Problem mit dem Wasser. Und wir nehmen an, dass es jetzt die zweite Situation ist in 4. Mose, Kapitel 20, weil hier erwähnt wird, dass da hier schon die 40 Jahre fast um sind und das ist hier ganz am Ende der Wanderschaft. Und genau hier passiert es dem Mose, dass er auch selber nicht eingehen kann in das verheißene Land. Genau hier passiert ihm das. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk blieb in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Merken wir, das sagt schon die neue Generation. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben? Wir und unser Vieh. Warum habt ihr uns doch aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesem bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja, nicht einmal Trinkwasser. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang in die Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn, sie erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und die Gemeinde und ihr Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit einem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Und der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israel mit dem Herrn haderten und er sich ihnen heilig erwies. Was war das hier mit Mose? Weil genau an dieser Stelle waren sie schon mal. Und genauso mit dem bitteren Wasser. Damals sollte er den Felsen schlagen. Und er hat das hier, man weiß es nicht, aus Ungeduld oder Müdigkeit, hat es hier wieder so getan. Aber eigentlich sollte er zum Felsen sprechen, dieses Mal. Nicht schlagen. Und so nennt man diese Stelle wie bei der Verbitterung. Deswegen ist das hier die das zweite Ereignis, was wir hier reinnehmen sollten, ist wahrscheinlich die Aussendung der Kundschafter, was ja auch überflüssig war. Sie durften dann gehen, weil sie unbedingt wollten, aber das war ja gerade so das Seltsame, dass wir Menschen uns so gut wiederfinden, glaube ich, in diesem Verhalten. Ja, so, sie senden die Kundschafter, dass die zwei, die sehen nicht die Riesen, sondern die gute Frucht und sagen, das Land ist gut und unser Gott wird uns durchführen. Und die 10 wiegeln doch die ganze Menge auf und die ganze Menge des Volkes will Aaron und Mose steinigen und dann stellt Gott sich dazwischen. Das war weit, die gingen da weit. Es war nötig, mit einer übernatürlichen Hilfe das Schlimmste zu verhindern. Und da hat Gott in seinem Zorn geschworen, gesagt, ihr werdet da nicht reingehen. Und das Seltsame, dieses verzagte Herz, das sofort weinen kann und jammern kann, das kann auch sehr trotzig sein. Nächsten Tag sagen die, wie? Jetzt sollen wir 40 Jahre rumirren, wenn wir so nahe sind, wir werden losziehen. So steht es da geschrieben. Kadesh Barnea nennt sich dieser Ort. Und sie wollen unbedingt los. Sie wollen unbedingt jetzt los. Und Mose sagt, nein, das hätten wir gestern machen sollen. Da war die Tür und der Weg offen. Da sollten wir gehen, nicht jetzt. Nein, wir werden jetzt gehen. Naja, sie wurden geschlagen. Es war eine große Niederlage, eine militärische. Dann haben sie es verstanden, das geht wirklich nicht. Und an dieses Ereignis erinnert der Apostel die neutestamentliche Gemeinde und sagt, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Hier nimmt er schon nicht das alttestamentliche Zitat, sondern er wendet das schon an und sagt, wir haben ein Beispiel. Das hat David schon gebraucht, dieses Beispiel. Das verwende ich jetzt auch. Und sage jetzt, lass uns darauf Acht geben. Habt Acht, ihr Brüder, dass unser Herz nicht böse wird und ungläubig. Dass es nicht von dem lebendigen Gott abfällt. Wir sollten hier eins beachten. Damals, in diesem Beispiel, ging es nicht um das ewige Heil. Damals ging es um die Ruhe Kanaans. Und wir sollen uns aber die Frage stellen, die Warnung, die jetzt ausgesprochen ist, um welche Ruhe geht es hier? Von welcher Ruhe spricht er? Ich glaube, wenn wir das Kapitel, vierte Kapitel nehmen, da will er das schon sehr deutlich sagen, dass die eigentliche Ruhe ist die himmlische Ruhe. Und ich glaube, es geht um diese Ruhe, um das himmlische Heil. in der die neutestamentliche Gemeinde so eine ernste Warnung empfängt. Aber so Gott will und wir leben, werden wir das noch weiter betrachten in der weiteren Stunde. Lass uns jetzt unserem Herrn anbeten und ihm auch für seine Gnade und sein Werk und sein Heil danken. Und wir werden dazu aufstehen.